Ja, was würdest du schreiben, wenn du jetzt ein, zwei Sätze zur Verfügung hättest, einen Brief an Gott zu schreiben? Natürlich, sollst du das jetzt nicht machen, vielleicht kannst du dich kurz gedanklich darauf einstimmen. Auf jeden Fall, Kinder sind sehr unbefangen in solchen Sachen. Wir Erwachsene, wir würden uns genau überlegen, was wir schreiben, wie wir es schreiben. Ja, das würden schon unseren Ausdruck schauen, was wir Gott dazu formulieren. Und ich denke, wir haben sehr viel verloren auf dem Weg des Erwachsenseins. Und ich denke, es ist interessant, mal ein paar Kinderbriefe zu hören, was sie so schreiben würden. Ich lese einfach mal vor. Das sind nur kurze Zeiler. Lieber Gott, vielen Dank für das schöne Wetter heute. Da hast du den Wettermann aber gründlich angeschmiert. Hank, 7 Jahre alt. Oder, lieber Gott, sag mal, wirst du auch manchmal so stinkwütend? Meine Mutter geht das andauernd so. Aber die ist ja bloß ein Mensch. Viele Grüße, David, 8 Jahre. Oder, lieber Gott, ich brauche mehr Taschengeld. Kannst du einen von deinen Engeln zu meinem Vater schicken und ihm Bescheid sagen? Vielen Dank. David, 7 Jahre alt. Ja, und mein absoluter Favorit ist, lieber Gott, rat mal, was der längste Fluss der Welt ist. Na, was meinst du? Der Amazonas natürlich. Das müsstest du eigentlich selbst wissen, weil du ihn doch erschaffen hast. Haha. Viele Grüße. Dreimal darfst du raten, von wem. Ja, es ist einfach herrlich, solche Briefe zu lesen, wenn Kinder an Gott schreiben. Und ich denke, wir können eine Menge von ihnen lernen, von den Kindern. Und wir schauen uns heute auch einen Bibeltext an, in 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und ja, das Predigtthema heißt vom einzelnen Herzschlag zu einer gemeinsamen Herzenssache. Also ich werde den Bibeltext hier an der Wand haben, aber jeder, der eine Bibel aufschlagen möchte, kann auch gerne eine Bibel dazu aufschlagen. Ich werde erstmal die ersten drei Verse vorlesen. Oh, falsche Richtung. Genau. So legt nun alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und sei als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, ich habe es eine kurze Überschrift gegeben: Stirb, denn es schlägt ein neues Herz in dir. Ich denke, es fasst es ganz kurz gut zusammen. Ja, in Hesekiel wird uns verheißen, dass Gott ein neues Herz schenken wird. Petrus schreibt hier, dass wir neugeborene Kinder sind. Und selbst Jesus sprach von einer Neugeburt. Ich habe es heute auch schon mal in meinem Zeugnis erwähnt. Und wenn man zu Gott gekommen ist, dann hat was Neues begonnen. Dann schlägt ein neues Herz in dir. Aber wir lesen, was Petrus hier davor sagt. Aber trotzdem, wenn das passiert ist, musst du Altes ablegen. Wir haben natürlich noch den alten Adam in uns. Und wir haben alle die menschliche Natur noch. Und wenn was Neues mit uns begonnen hat, müssen wir damit beginnen, Altes abzulegen. Und das ist der erste Schritt, wenn du Christ geworden bist. Das war für mich auch nicht ganz einfach. Ja, ich hatte mit vielen Dingen zu kämpfen und habe auch jetzt noch nicht alles geschafft, da wo ich sein möchte. Und deswegen bin ich dankbar für solche Texte. Und klar, wir können zu Gott kommen, so wie wir sind, schuldbeladen, bis zur Oberlippe. Aber Gott sagt: Hey, wenn ich dir vergeben habe, dann fang an, oder nicht, dann fang du an, dann räumen wir gemeinsam dein Leben aus. Und hier ist das erste Wort für alle Bosheit. Es ist eigentlich ein Kennzeichen für nichtchristlichen Lebens. Also es ist so eine böse Grundhaltung, die man im Herzen hat, die sich dann aber in allen Handeln ausbreitet. Das ist so ein bisschen allgemein gehalten, aber wenn man sich mal verinnerlicht, seine Grundeinstellung kann böse sein. Genauso ist das nächste Wort Betrug. Es ist auch eigentlich ein Kennzeichen von gottlosen Menschen, was hier benutzt wird. Und es meint natürlich eine verheimlichte, böse Absicht. Und ich glaube, das Bild spricht ganz gut, wenn man so einen Köder für jemanden auswirft. Also, ne? So meint das. Es gibt genauso Heuchelei, die man in sich haben kann. Wir kennen alle irgendwelche Schauspieler mit Masken. Das meint das hier bildlich gesehen. Und das ist wirklich jedes Verhalten, was nicht mit dem übereinstimmt, was man glaubt. Dann gibt es natürlich Neid, wenn der andere mehr Glück hat als ich anscheinend. Und ja, man wünscht es dem anderen nicht so wirklich. Das ist hier mit Neid gemeint. Dann gibt es genauso alle Verleumdungen. Und das kann natürlich üble Nachrede sein. Aber meint es nicht nur. Es kann genauso auch gerade in der Christenheit sein, wenn man zum Beispiel die neuesten Gebetsanliegen weiter tratscht, die man vielleicht nicht weiter tratschen hätte sollen. Das gehört dann natürlich genauso damit zu. Man kann es auch mit einem frommen Mantel überdecken. Und ich denke, jeder hat seine eigene Liste oder seine eigenen Neigungen, wenn man in sich schaut, die man mit Gott ablegen kann. Aber wir werden nicht nur aufgerufen, alte Dinge abzulegen, weil wir haben ja ein neues Herz, also wir haben ein gemeinsames neues Ziel. Und wir sollten Sehnsucht haben, zu wachsen. Und hier ist die Rede von einem Baby, was gerade aus dem Mutterleib gekommen ist und nach Milch schreit. Die Mutter, die weiß, was das bedeutet, gerade in den ersten Wochen, Tagen, wenn so ein Kind Hunger hat, alle 2-3 Stunden, das schreit richtig danach. Das ist ein Grundbedürfnis für das Baby. Der ein oder andere Vater wird das natürlich auch kennen und andere. Ja. Aber es ist schon eine krasse Veranschaulichung, was Petrus hier gebraucht. Und so begierig sollten wir nach dem Wort Gottes sein. Wir werden also aufgefordert, uns mit dem Wort Gottes zu füllen. Also es reicht nicht nur, Dinge einfach abzulegen, sondern wir müssen sie natürlich mit Guten füllen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und begierig sein spricht weder von Zwang, von irgendeiner Pflicht. Es ist eher so ein inneres Verlangen. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du das liest. Ich meine, wie es dir dabei geht. Können wir diese Dinge einfach in uns wecken, einfach in uns ausgraben oder sind die bei uns immer vorhanden? Kannst du denen persönlich zustimmen? Schreist du nach Gottes Wort, als wäre es ein Grundbedürfnis? Schreie ich danach? Ja, ich denke, das ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Und dieses Wort kommt 9-mal im ganzen Neuen Testament vor und ich möchte euch einfach ein paar Stellen einfach vorlesen, einfach wo das Wort an andere Stelle gebraucht wird. In Philipper 1, Vers 8 heißt es, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Genauso in Römer 1, Vers 11, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. 2. Timotheus 1, Vers 4, ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dann noch 2. Korinther 5, Vers 2, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also, wir sehen hier anhand der Bibelstellen eigentlich, was für ein krasses Wort das eigentlich ist. Was für ein starkes Verlangen das bedeutet. Es wird hier immer ein bisschen anders übersetzt und das ist wirklich eine sehr große Fülle. Und selbst wenn Paulus an Timotheus Tränen denkt, kommt der große Paulus innerlich so in Bewegung, dass es ihn danach sehnt, ihn zu sehen. Ja, und Paulus, seine Briefe beginnen oft so danach. Also man merkt eigentlich, was er für ein Sehen nach der Gemeinde hat und das ist echt gigantisch. Man fühlt es richtig mit. Und es ist wirklich ein intensives und wiederkehrendes und anscheinend nicht stillendes Verlangen. Und genau dieses Verlangen sollten wir nach dem Wort Gottes haben, nach dem Reich Gottes. Und ich weiß nicht, ob euch was aufgefallen ist, zwischen diesen Stellen, die ich euch gerade vorgelesen habe, und unserer Petrusstelle. Da ist ein großer Unterschied. Genau. Es steht im Imperativ, das bedeutet, in der Petrusstelle wird man dazu aufgefordert, begierig zu sein. In diesen Stellen allen ist es eher so, ich sehne mich so ein von innen heraus kommendes Verlangen, Sehnen, Gefühl sich danach. Und nur in dieser Stelle in Petrus werden wir aufgefordert, begierig nach diesem Wort zu sein, so wie wenn jemand nach dem anderen sich sehnt, wenn er voll Verlangen ist. Das ist echt gigantisch. Und es meint hier vielleicht, oder nicht vielleicht, es meint hier nicht in erster Linie das Wort zu studieren, es zu erforschen, es zu lehren und so. Das gibt es an anderen Stellen, wo wir dazu aufgefordert werden. Hier geht es eher darum, es zu lieben, das Wort Gottes. Es zu schätzen. Also dieses tiefe Verlangen danach zu haben. Und da gibt es auch so ein paar Stellen im Alten Testament, noch viel mehr natürlich, zum Beispiel Psalm 119, Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Und dann gibt es noch ein paar Verse danach. Wie süß sind meine Gaumen, deine Worte, mehr als Honig mein Mund. Sieh, dass ich deine Vorschriften liebe, nach deiner Güte her, belebe mich. Meine Seele hat deine Zeugnisse beachtet und ich liebe sie sehr. Auch in Jeremia steht, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr, Gott der Herrscharen. Ich denke, dieses Verlangen ist hier gemeint. Ich habe mal eine Tasse mitgebracht. Die sieht ja eigentlich sehr schick aus. Natürlich ist alles Geschmacksfrage. Ist so schön weiß und so schön geriffelt. Genau. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht es nicht ganz so schön aus. Wer würde da gerne ein kaltes Tasse Wasser daraus trinken? Ich glaube, keiner hat so richtig Lust, Wasser daraus zu trinken. Genau. Und wenn man das mal so ein bisschen auf uns anwenden kann, diese Tasse, ist wie jemanden, der sich vielleicht manchmal ganz nett verhält, der vielleicht auch Jesus kennt, der auch in eine Gemeinde geht oder genauso wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung und auch gerechtfertigt im Glauben lebt oder gelebt hat, aber dann vielleicht irgendwann mal stehen geblieben ist. Und ja, wir wissen alle in der Bibel, dass der Heilige Geist in uns wirken möchte, uns zur Vollendung bringen möchte, in die Wahrheit leiten möchte. Aber es passieren vielleicht Dinge in unser Leben, die uns davon abbringen. Und vielleicht möchte der Geist uns, jeden persönlich einfach sagen, da wo er stehen geblieben ist, diese alte Lasten, die wir vielleicht nicht abgelegt haben, wo er sagen möchte, vielleicht, guck mal, da bist du eigentlich ein Schauspieler oder Benni, guck mal hin, da guckst du neidisch auf den, der einen fetten Benz fährt oder was weiß ich nicht, all diese Dinge. Oder diese böse Grundhaltung gegenüber dem Menschen, diese Dinge abzulegen mit dem Heiligen Geist. Vielleicht ist der ein oder andere, oder man kann da stehen bleiben, auch ich. Und deswegen liebe ich die Bibel, dass sie so ehrlich ist und dass ich mich da selbst reflektieren kann. Und wir haben alle die alte Natur, das wissen wir alle selbst. Und wir werden aufgefordert, diese Neigungen abzulegen mit Gott. Nicht alleine. Alleine schaffen wir es nicht. Es heißt ja auch irgendwo, kann ein Leopard seine Flecken ändern. Das können wir einfach nicht. Das können wir nur mit Gott. Genau. Aber wir sollen aktiv werden. Wir werden aufgefordert nach der unverfälschten Milch. Und dann ist es halt die Frage, mit was füllen wir uns eigentlich täglich? Ja? Mit Facebook, mit Tageszeitung, mit Nachrichten, Instagram, gibt es ja viele Dinge. Ich habe nichts gegen all diese Dinge. Man kann die sich sehr gerne angucken und so. Aber man muss sich halt die Frage stellen, was ist meine Hauptnahrung? Ne? So wie ein Baby nach Milch schreit, nach dem Wort Gottes, oder schreie ich danach, die neuesten Nachrichten oder die neuesten Tratsch zu hören von irgendjemandem? Dann ist es ja auch ganz klar, dass man in diesen alten Dingen bleibt, weil man dazu gar nicht diese Sicht bekommt von Gott. Vielleicht haben wir uns arrangiert, ein bisschen ja, mit der Welt zu leben. Wir gehen vielleicht sonntags in Gottesdienst oder auch in die Bibelstunde und so, aber irgendwie der Rest der Woche, der Alltag sieht ganz anders aus. Ich denke, wir sollten welttüchtig sein, denn wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und den schauen wir uns jetzt gleich im zweiten Teil an. Ich habe noch so ein kleines Diagramm mitgebracht. Das liegt vorne am Tisch. Das könnt ihr euch gerne mitnehmen. Da ist so eine Babyflasche aufgemalt. Und 16 Felder sind da drin. Weil ich davon ausgehe, dass der normale Mensch circa 8 Stunden schläft. Und ihr könnt euch einfach mal für euch schauen an einen Tag und könnt euch mal so markieren, wie viel Milchflaschen, Milchrationen, Gottes Wort ihr euch holt. Ich habe das mal gemacht, ich war ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nur, um sich das mal selbst vor Augen zu halten, bin ich so begierig danach. War echt oder ist für mich sehr beeindruckend einfach. Man kann auch das andere mal diese Tagesnachrichten mit reinmachen, mit einer anderen Farbe, um zu sehen, wie der Kontrast so ist. Sehr interessant, empfehle ich euch mitzunehmen, hinten am Tisch. Genau. Dann geht es weiter, die Verse 4 bis 10. Da ihr zu mir gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, vor den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ja. Was Petrus uns hier vor die Augen malen möchte in den Versen 4 bis 8, ist, der Grundstein ist Jesus Christus und wir sind das lebendige Baumaterial. Aber wir sind vor den Menschen verworfen, heißt es im Vers 4. Das war damals schon so, das ist heute oft nicht anders. Ich möchte euch kurz ein paar Zeilen vorlesen von Celsius, das ist ein Gegner der Christen im Jahre 178 nach Christus. Was er über die Christen geschrieben hat. Es ist in der Tat ihr Ziel, nur wertlose und verachtungswürdige Leute zu bekehren, Idioten, schwache Weiber und Kinder. Sie benehmen sich wie Marktschreier und Bettler. Sie würden nicht wagen, ein intelligentes Publikum anzusprechen. Aber sehen sie nur irgendwo eine Gruppe junger Leute oder Sklaven oder einfaches Volk, dann stürzen sie sich auf sie und versuchen, die Bewunderung der Masse zu gewinnen. Genauso geht es in die Privathäusern zu. Dort stoßen wir auf Weber, Schuhflicker, Wäscher, eben auf Leute von äußerer Dummheit und Ungebildenheit. Gelingt es aber, die Kinder für sich zu gewinnen oder Frauen, die so dumm sind wie sie selber, dann gehen sie ans Werk und erzählen Wundergeschichten. Denn diese sind die einzigen Menschen, die sie bekehren können. Das ist schon hart, was sie da schreiben. Und Christen scheinen in dieser Welt so unbedeutend zu sein, so verachtungswürdig oft. Und ich denke, die Schrift hat immer recht, es ist die Torheit des Kreuzes, woran die Welt sich stößt. Und die Schmach Christi, wie es im Hebräer heißt. Und hier sagt Petrus, dem gegenüber, weil sie vor den Menschen verworfen sind, Ihr seid das herrliche, unverzichtbare Gottesvolk. Also sie werden ja eigentlich aus der Bedeutungslosigkeit herausgenommen und in die Bedeutsamkeit hineingestellt. Und ich habe gehört, die Größe eines Menschen beruht auf dem, was, nicht was er ist, sondern was für eine Aufgabe er hat. Und wenn das wirklich so ist, dann ist ja Vers 9 der Vers der Verse, finde ich. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Also Gott hat uns zu seinem Volk erwählt, damit wir sein Werk in dieser Welt ausrichten. Und das ist die Facette unseres Adels. Und nicht weniger. Das ist gigantisch. Und wo kommt dieser Gedanke her? Der ein oder andere wird vielleicht darauf gekommen sein. Er kommt natürlich auch aus dem Alten Testament. Petrus geht hier auf 2. Mose 19. Normal die Verse 5 bis 6. Normal ist es gut, von Vers 1 zu lesen. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten kamen sie eben an diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort am Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zu dem Haus Jakob sagen und den Kindern Israel verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme gehorcht oder Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Die Mission Gottes hat aber auch nicht erst hier angefangen mit dem Volk Israel. Sie hat natürlich auch schon früher angefangen. Wir wissen ja schon, am Anfang sagt Gott zu Eva: Ich werde dir ein, aus dir wird ein Same kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Heißt es ja, da ist ja schon ein Segen, diese erste Verheißung auf den Messias. Dann geht es weiter mit Abraham, wo er ausgesucht wird. Er sollte ja auch ein Segen für die Nation werden. Und hier im Exodus sehen wir, also im Auszug von Ägypten, dass das Volk Israel nicht einfach errettet worden ist, um für sich selbst zu leben, um jetzt in Selbstbestimmtheit zu leben, Unabhängigkeit von allem, sondern sie sind das erlöste Gottesvolk, was ihm jetzt dient. Für seine Mission unterwegs. Und das ist die Parallelstelle zu unserer Stelle. Gott erlöst die Menschen, er wird neugeboren, nicht um jetzt irgendwie tun und lassen zu können, was er möchte, sondern auch er ist in den Missionsdienst berufen. Und auch hier sehen wir, am Anfang steht nur die Gnade. Es fängt hier an. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügel getragen habe. Gott hat sie ja erst errettet, bevor das Gesetz dann auch kam. Ein Königreich von Priestern sein. Was war die Hauptaufgabe der Priester? Jetzt nicht jeder einzelne Dienst, den sie verrichten müssten, sondern so ein bisschen diese Kernaufgabe. Sie waren ja letztendlich dafür da, um Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Sie sollten die Worte Gottes und die Gnade Gottes auch weitergeben an das Volk Israel. Sie sollten Mittler sein zwischen den anderen Nationen. Gott hat ja mehr als nur einzelne Menschen im Blick. Er möchte seine Schöpfung wieder zurückbringen. Das, was alles schiefgelaufen ist. Und die Mission war die einzige Daseinsberechtigung für das Volk Israel damals. Und Petrus geht auch in Vers 12 darauf ein. Er sagt auch dort: Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also das Leben der Israeliten und das Leben unser soll eigentlich zeigen, was es heißt, unter der Herrschaft Gottes zu leben, was es bedeutet. Und das nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, das nicht nur in der Jugendstunde, im Gebetskreis, sondern jeden Tag. Israel hatte eine Botschaft und Israel selbst war die Botschaft. Und das war die Identität Israels. Und das, weil wir so klasse sind oder weil wir so gut sind? Nein. Wir sind nicht gut. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Er hat uns doch gerettet aus Barmherzigkeit, heißt es in Vers 10. In den vier Evangelien haben wir jeweils immer diesen Missionsbefehl von Jesus. Und jeder Text betont so ein bisschen einen anderen Aspekt. Also nur so ein bisschen. Also natürlich ist es allgemein, aber jeder geht so in eine andere Richtung einfach. Und wenn man das mal genau betrachtet, sich diese Texte anschaut und sich durchliest, das ist echt gigantisch. Und man bekommt ein volles Bild von der Mission. Die Mission hat sich nicht geändert heutzutage. Wir sehen in Matthäus 28, in den bekannten Versen, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, geht es um Nachfolge, Mission und Nachfolge, Macht zu Jüngern. Das ist die Hauptbetonung. Dann in Markus, ihr werdet auf Schlangen treten und Skorpione und so weiter, geht es um die Demonstration der Macht Gottes oder der Kraft Gottes. In Lukas ist ähnlich wie hier in Petrus, Mission aller Menschen im Blick zu nehmen. Wir wurden erlöst, um als königliche Priester zu dienen. Johannes nimmt so ein bisschen die Menschwerdung Jesu in den Fokus und es geht so um Mission und Dienen. Und das Ganze können wir natürlich nicht aus uns selbst heraus machen. Das wissen wir auch, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes machen. Und deswegen ist unsere Aufgabe, Menschen in Jüngerschaft zu führen, die Kraft Gottes zu demonstrieren, zu verkünden, dass die alttestamentliche Hoffnung auf ein gerechtes Königreich in Jesus Realität geworden ist und Menschen zu dienen, wie Jesus ihnen gedient hat. Und das alles aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Wir sind der Leib Christi. Wir sind von einzelnen Herzschlag. Wir sind neugeboren zu einer gemeinsamen Herzenssache. Alte Gewohnheiten ablegen, begierig zu sein nach dem Wort Gottes, zu wissen, wir sind nicht allein, wir sind lebendige Bausteine und Jesus ist unser Fundament. Wie sieht die Adelung eines königlichen Priesters aus? Ich weiß nicht, wenn ich so eine Predigt hören würde, würde ich mir vielleicht das erste Bild so ein bisschen vorstellen, wenn ich so einen königlichen Priester mit einer schönen Weihung, keine Ahnung, so vorstellen. Aber Jesus ist ja eigentlich unser Vorbild und wie er damals gewandelt ist. Und er suchte sich die Leute im Alltag heraus, er sprach sie an. Der König selbst läuft in den dunkelsten Straßen entlang, spricht mit den Leuten, heilt sie und gibt diesen Auftrag weiter an den Menschen, die er gefunden hat. Und das ist der Wahnsinn. Das ist die Adelung, die Gott macht. Ich weiß nicht, wie setzt du diese Adelung, die du von Jesus bekommen hast, um? Bist du dir bewusst, was du für eine Stellung hast? Oder auch welchen Auftrag? Lebst du das, was du glaubst? Ja, nochmal kurz zu meinem Balkendiagramm zu kommen. Da links ist auch nochmal eine Krone drauf. Genau, da kann man einfach auch nochmal sich in dieser Zeiteinteilung aufschreiben, ja, wie investiert man sich im Reich Gottes? Wie gibst du als Priester, als königlicher Priester Gottes die Botschaft weiter? Das ist jetzt nicht, um irgendwie zu messen, wer ist ein guter Christ, wer ist ein schlechter Christ, sondern einfach für sich persönlich das mal aufzuzeigen. Ich fand das wirklich sehr, sehr wertvoll, einfach mal für mich. Genau, einfach, um das auch im Alltag umsetzen zu können. Wir sind geadelt zu einer gemeinsamen Herzenssache. Und deswegen musst du sterben, weil ein neues Herz in dir schlägt. Du beginnst mit einem einzelnen Herzschlag und wir gehen über zu einer gemeinsamen Herzenssache. Amen. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Ja, wir sind dir so dankbar einfach, dass du uns wiedergeboren hast, Herr. Das kam von dir und ja, wir wollen begierig sein nach deinem Wort, nach deinem Reich, alles, was damit zu tun hat. Wir wollen uns da investieren, Herr. Wir wollen alles geben, weil du alles für uns gegeben hast, Herr. Danke für diese Worte und ja, dass du uns auch ermutigst, immer wieder nahe oder zu dir zu kommen, dass wir nah bei dir sind, Herr. Und es ist auch gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir natürlich jeder Einzelne neu geboren werden müssen, aber dass wir dann gemeinsam ja, deinen Auftrag wahrnehmen, Herr. Ja, deine frohe Botschaft weiterzugeben den Menschen. Sei es in Brasilien, sei es in Deutschland, sei es in Mademühlen, irgendwo, Herr. Der Mensch ist verloren ohne dich. Und du streckst ihnen die Hand aus. Und dafür sind wir so dankbar, Herr. Gebrauche du uns in all unserer Schwachheit, Herr. Amen.